Chris Pampel weiß, was es bedeutet, vom Staat enteignet zu werden. Durch Kriege und DDR-Vergangenheit passierte das in seiner Familie mehrfach. Seine Großmutter hat 5 Währungsreformen erlebt. Wer so etwas hinter sich hat, hat von Haus aus eine ganz andere Einstellung zu Geld. Deshalb hat es sich in Chris' Familie auch bewährt, Vermögen und Kaufkraft über Generationen hinweg in Edelsteinen zu sichern. Heute führt er seit vielen Jahren erfolgreich das deutsche Edelsteinkontor, mit dem er europäischer Marktführer ist. Vielleicht erinnert ihr euch aus den Folgen 35 und 89 an ihn, in welchen wir uns mit der Anlage in Farbedelsteine beschäftigt haben. Angesichts der aktuellen globalen Krisen spreche ich heute mit ihm und er verrät uns gleich, für wen sich Edelsteine jetzt besonders lohnen und wer aktuell lieber darauf verzichten sollte. Außerdem gibt er uns Einblicke in ein schwer zugängliches Herkunftsgebiet von Edelsteinen. Ein heißer Diskussionspunkt wird auch sein, dass Chris behauptet, Edelsteine machen uns noch unabhängiger vom Finanzsystem, als Edelmetalle es können. Gerade Edelmetallinvestoren sollten seiner Ansicht nach jetzt besonders genau hinhören. Herzlich willkommen, lieber Chris. Schön, dass wir uns heute wieder zu diesem hochspannenden Thema austauschen können.
Ja, lieber Ronny, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat und wie immer ein spannendes Thema und der Rahmen dazu ist perfekt.
Ja, auch der Zeitpunkt, ne?
Ja.
Lieber Chris, warum sollten Anleger überhaupt in Edelsteine investieren, statt beispielsweise in Aktien, Gold oder Immobilien? Was können Edelsteine, was andere Anlagen nicht können?
Ja, du hast es in deiner Anmoderation schon leicht angeteasert. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Spielregeln des Finanzsystems. Jede Assetklasse funktioniert nach Spielregeln und jeder Investor sollte sich umfangreich mit den jeweiligen Spielregeln der Assetklasse beschäftigen. Und die etablierten Assetklassen wie Immobilien, Wertpapiere und auch Edelmetalle unterliegen vereinfacht gesagt, das ist jetzt polarisierend wahrscheinlich in deine Richtung, aber einem Spielfeld, wo die gleichen Spielregeln gelten des Finanzsystems. Und der Edelstein hat Eigenschaften und unterliegt Spielregeln außerhalb des Finanzsystems. Das ist ein anderes Spielfeld. Und innerhalb dieses Spielfelds hat natürlich der Edelstein für Investoren seit Jahrhunderten eine historische Bedeutung als Wertsicherungselement, als ein Asset, was auf kleinsten Raum maximal Vermögen konzentriert. Ich bringe immer den Vergleich, Gold hat aktuell bei 1 Kilogramm einen Preis von, Ronny, das weißt du besser, helf mir mal,
130.000 Euro.
Genau, 130.000 Euro. Ja. Wenn wir jetzt einen Rubin hernehmen, 2,5 Karat, das sind umgerechnet 0,5 Gramm, dann würden wir in etwa den Gegenwert von 1 Kilogramm Gold abbilden können. Ja. Also das spricht für Vermögenskonzentration auf kleinsten Raum. Er ist mobil in jeder Lebenslage. Und das bedeutet, er unterliegt keinem staatlichen Interesse, er wird nirgendwo registriert oder in dem Fall erfasst oder dokumentiert, wie das bei der Immobilie über ein Grundbuch erfolgt, wie das bei Wertpapieren über Depot oder Bankguthaben erfolgt oder auch bei Edelmetallen gibt es ja auch Registrierungen in einer gewissen Größenordnung. Geldwäschevorschriften sind zu beachten, haben wir auch bei Edelstein, aber beim Edelstein sind Geldwäschevorschriften zu beachten, aber der Edelstein liegt als Assetklasse und da liegt es keinen staatlichen Interessen, wollen wir es mal so formulieren, keinen staatlichen Interessen und ist damit auch weitestgehend vor staatlichen Zugriff oder drohenden Vermögensabgaben geschützt. Und ich behaupte, dass der Edelstein damit wunderbar als Ergänzung geeignet ist, ein bereits gut strukturiertes Portfolio, wo schon Edelmetalle vorhanden sind, als Basisinvestment abzurunden und zu ergänzen.
Ja, der Markt ist schlicht zu klein, ne, als dass der Staat da jetzt hier seine Hände ausstrecken könnte oder sich bewegt, um dort irgendwelche Verbote oder Handelseinschränkungen auszusprechen. Jetzt könnte man ja kritischerweise sagen, was nützt mir ein Farbedelstein, wenn ich keinen Strom mehr habe? Das ist ja ein Argument, was ich als Goldhändler sehr oft höre. Wo liegt also aus deiner Sicht der Hauptvorteil von Edelsteinen angesichts der aktuellen globalen Krisen, also von Kriegen bis hin zu möglichen Energie- und Versorgungsschocks? Wo siehst du dort den Riesenvorteil?
Als Investor und Anleger und Stratege glaube ich, dass es in diesen Tagen und in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, immer wichtiger wird, Reaktionsvorlaufzeit zu haben vor Ereignissen, die wir nicht sehen können. Du beschreibst sie ja in der Regel als den schwarzen Schwan. Mhm. Ereignisse, die nicht planbar sind, aber wo es gut ist, wenn man eine Reaktionsvorlaufzeit hat und wo man auch Handlungsspielraum hat. Und der Vorteil beim Edelstein, wenn er richtig positioniert zum Beispiel, sich in einem Zollfreilager befindet und wir in Europa momentan vielleicht durch geostrategische Einflüsse, durch politische Krisen, durch gesellschaftliche Krisen vielleicht kein Markt haben, um einen Edelstein zu handeln, dann hat der Edelstein aber den Vorteil, dass ich ihn ähnlich wie Edelmetalle international handeln kann. Und zwar an allen großen Finanzplätzen der Welt. Und der Edelstein in einem Zollfreilager lässt sich daher wunderbar auch, wenn er jetzt sich im Fürstentum Liechtenstein befindet, auch ohne weiteres zum Beispiel in Thailand oder auch in Indien an den dort gängigen Handelsplätzen für Edelsteine in eine Währung, in ein Zahlungsmittel tauschen. Das ist der Vorteil bei Edelsteinen. Sie sind genauso weltweit handelbar an den größten Finanzplätzen der Welt und bilden damit auch allerdings eher einen Bodensatz eines gut strukturierten Portfolios. Das ist also die Notreserve. Also wenn mal alle anderen Assetklassen nicht mehr funktionieren oder zeitweise nicht funktionieren oder vom Handel vielleicht ausgesetzt sind, dann hat man mit dem Edelstein die letzte Bastion in einem Depot, wo man hoffentlich selber wahrscheinlich gar nicht zwingend dran muss, sondern es im besten Fall an die nächste Generation weitergibt, damit da nochmal eine Sicherheit vorhanden ist. Aber dass man diese Asset dann im Worst-Case-Szenario weltweit verkaufen kann. Man sucht sich dann einen Finanzplatz, wo Edelsteine gut gehandelt werden und kann es dort wieder zu Geld machen, um die Grundlage zu haben, das Stadtgeld zu haben für eine neue Existenzgründung. Das ist die Aufgabe eines Edelsteins und auch der Vorteil, der damit verbunden ist, die weltweite Handelbarkeit.
Okay.
Ähnlich wie bei Edelmetall.
Das ist ja spannend. Du hast eigentlich meinen Hauptkritikpunkt gerade mit einem Satz beiseite gewischt. Das ist nämlich die Handelbarkeit oder die Liquidierbarkeit in Krisen, dass man eben durchaus Schwierigkeiten haben könnte, da Käufer für zu finden und einen angemessenen, ehrlichen Preis zu bekommen. Mhm. Aber das hast du ja gerade ganz gut beantwortet. Mhm. Lieber Chris, wann sollte man denn nicht in Farbedelsteine investieren? Gibt es da Szenarien, die du uns mitgeben kannst?
Ja, das sind so ein paar Eckpunkte. Wir haben es schon angesprochen. Wenn solange der Investor noch kein Edelmetall im Portfolio hat, dann ist er mal kein Edelsteininvestor. Also die Grundlagen müssen schon mit dem Edelmetallinvestment gelegt sein. Er muss darüber hinaus auch gut strukturiertes Portfolio haben. Er muss im kurz- und mittelfristigen Teil seines Portfolios gut aufgestellt sein mit Assetklassen, die er auch liquidieren kann, wenn mal eine Krise ist, wenn er mal schnell Geld benötigt. Denn eins kann der Edelstein nicht, das haben wir gerade schon angesprochen. Eins kann er nicht, ich kann ihn nicht, da es ja kein börsengehandelter Rohstoff ist, per Mausklick innerhalb von wenigen Stunden oder vielleicht Tagen verkaufen. Er ist ähnlich handelbar wie eine Immobilie. Jeder Edelstein ist individuell. Ja. Ist einmalig, wie die Immobilie auch. Und ich muss natürlich dafür einen Käufer finden. Und im Verkauf muss man fairerweise 3 bis 12 Monate auch kalkulieren, um bestmöglichen Assets zu verkaufen. Das heißt also, kurzfristige Spekulanten, die versuchen mal auf Preissteigerung zu setzen, sind im Edelstein nicht gut aufgehoben. Mhm. Sondern hier sehen wir wirklich Investoren, die 10 Jahre und länger bestmöglichen Edelstein halten wollen, die genügend liquidierbare Assets im Portfolio haben und die dann ganz bewusst die Vorteile des Edelsteins hier zur Abrundung noch als Krisenschutz außerhalb des Finanzsystems mit beimischen wollen. That's it.
Als Goldhändler erwähne ich ja oft die Zentralbanken und ihre ja mittlerweile sehr stark angewachsenen Goldvorräte, um eben die systemische Bedeutung von Gold nochmal darzustellen. Wie ist denn das bei Farbedelsteinen? Welche großen Player gibt es denn da, die man auf der Agenda haben sollte?
Also der Markt der Edelsteine ist viel, viel kleinteiliger, als es jetzt bei den Edelmetallen der Fall ist. Das heißt, wir haben ja angefangen, Produzenten, da gibt es die Small-Scale-Miners, die kleinen Minenbetreiber, die kleinen Familienunternehmen. Es gibt große Player wie Alrosa oder De Beers oder auch Gemfields, die im Edelsteinhandel tätig sind, die Steine minen, also die Minenproduktionsunternehmen. Dann gibt es die Händler, die weltweit an den Handelsplätzen agieren. Dann gibt es die Schleifer, die den Veredelungsprozess begleiten. Und dann gibt es natürlich auch die Händler, die Luxuskonzerne wie Cartier oder Tiffany's, die natürlich Abnehmer sind von den gerade hochwertigen Edelsteinen, von den hochwertigen Farbedelsteinen für besondere Schmuckstücke. Und es gibt auch historisch Player, die den Markt seit vielen Jahrhunderten auch teilweise mal kontrolliert haben und bestimmt haben. Einer der Mitwettbewerber mit bei uns im Einkauf sind kirchennahe Stiftungen, die einen sehr langfristigen Ansatz verfolgen, die sehr langfristig, generationsübergreifend ja investieren und denken und die da den Edelstein auch, wenn man sich nur mal die, ich sag mal, die Insignien der Päpste und der, wenn man in eine katholische Kirche reingeht, dann sieht man ja auch, was da an Prunk teilweise vorhanden ist. Man sieht, dass Edelsteine an wichtigen Zeptern verarbeitet worden sind. Das wird nach wie vor immer noch gelebt und hat auch nach wie vor eine strategische Bedeutung als Investment, als krisensicheres Investment. Wir haben asiatische Investoren, große asiatische Big Player, die auch vermögende Familien, reiche Familien aus dem asiatischen Raum, die den Edelstein auch als Vermögensanlage sehr, sehr gern nutzen, weil es auch doch historisch gewachsen ist. Die haben einen ganz anderen Bezug zu Edelmetall, besonderen Schmuck, zu Edelsteinen. Da wird der Familienschatz traditionell eher da gespeichert und konserviert, als dass da einer auf die Idee kommt, Aktien, Wertpapier, Bausparverträge oder Lebensversicherungen zu kaufen, sondern da gilt der Sachwert, der Schmuck, das Edle als krisensicher und wunderbar geeignet, um Familienwerte innerhalb der Familie weiterzugeben. Das ist mal so. Das heißt, wir haben einen kleinteiligen Markt, sehr fragmentiert mit verschiedenen Playern. Und das so ein Markt, ich sag mal, ich bezeichne ihn mal als intransparent, wollen wir ihn als intransparenten Markt bezeichnen, der hat natürlich für Investoren Chancen wie Risiken. Und für gleichermaßen aber versorgt ja diese Intransparentheit in diesem Markt auch dafür, dass wenn man den richtigen Partner an der Seite hat und wenn man sich auskennt, dann kann man auch besser Marktchancen nutzen. Dann kann man besser unterscheiden zwischen schlechten Qualitäten, guten Qualitäten und kann da auch entsprechend gute Investments tätigen. Aber Fallstrick ist natürlich, oder einer der größten Fallstricke ist, wenn man hier mit Halbwissen oder mit den falschen Partnern in diesen Markt eindringt, dann zahlt man Lehrgeld. Und da sind wir kein Freund davon, sondern wir sind sehr konservativ aufgestellt, traditionell, wie wir das schon aus unserer Familiengeschichte ableiten können, und nehmen unsere Anleger, unsere Investoren, unsere Kunden, unsere Freunde mit auf diese Reise, einen Teil ihres Familienvermögens hier in dem Bereich der Edelsteine sicher zu veranlagen und generationsübergreifend zu schützen.
Okay, ja, das kann ich bestätigen. Wir haben ja beide auch schon den ein oder anderen Farbedelstein zusammen gehandelt. Und ich habe eins dabei gelernt. Es kommt auf die Herkunft des Farbedelsteins an. Also beispielsweise ein Rubin kommt aus Mosambik. Die kommen nicht nur aus Mosambik, aber das ist eines der größten Fundstätten. Und dass eben so ein Rubin aus Mosambik natürlich auch nochmal einen besonderen Wert hat, andere Rubine übersteigen kann. Außerdem wichtig sind, ich muss überlegen, ob ich das jetzt richtig zusammenkriege, Herkunftsnachweise über Seltenheit, Qualität, Echtheit, möglichst konfliktfreie Förderung. Das sind also so die Dinge, die da wichtig sind. Welche Rolle spielt denn die Herkunft eines Farbedelsteins für mich als Anleger in Deutschland, auch im Preis? Wie kann man das einordnen?
Ja, ich stelle da gerne immer einen Bezug her, auch zu Aktieninvestments. Der Investor, der heute hergeht und Aktien kauft von Google, Amazon oder Apple, die beteiligen sich an einer Unternehmung, kaufen ein Asset, was vermutlich die beste Zeit schon hinter sich hat, also die Phase, in der die größten Preissteigerungen möglicherweise schon hinter sich hat und das Wertsteigerungspotenzial für die Zukunft deutlich kleiner ist, als dieses Unternehmen noch unterbewertet waren, kleiner waren und noch nicht ganz so im Fokus standen. Und das lässt sich sehr gut auch auf den Markt der Edelsteine übertragen, denn es gibt bei Rubinen, der Rubin ist das seltenste und begehrteste Farbedelstein der Welt, gibt es und gab es nur in der Vergangenheit ganz, ganz wenig Fundstätten, wo Rubine in diesen hohen Qualitäten, in diesen Investmentqualitäten, Investment-Grade-Rubine gefunden worden sind. Und das wohl bekannteste Abbaugebiet in den 90ern, historisch gesehen, das war Myanmar, sprich Burma. Da hat man bis Ende der 90er, Anfang der 2000er die wertvollsten und begehrtesten Rubine im Pitchenblatt, also im Taubenblutrot, gemint und man hat weltweit viele, viele Begehrlichkeiten nach diesen Steinen gehabt. Bis dann Burma mitgeteilt hat, Anfang der 2000er, wir finden kaum noch hochwertiges Material. und die Minen im Mokoktal sind nahezu erschöpft. Also zumindest für die Investmentqualitäten. Und dann ist etwas passiert, was mit jedem Rohstoff passiert, der zur Neige geht. Die Preise für Rubine, gerade aus Burma, haben sich dann in den letzten 20, 25 Jahren mehr als verzehnfacht. Hm. Und die unternehmerische Wette, die ein Anleger heute eingeht, wenn er einen Edelstein kauft, einen Rubin kauft, dann liegt es ja genau darin, auf einen Wertsteigerung neben dem Sicherungsaspekt, den der Edelstein mitbringt, auch von Wertsteigerungen, möglichen Wertsteigerungen zu profitieren. Und da können wir jetzt hergehen und sagen, Mensch, so ein Rubin aus Burma ist ein toller Stein, die haben ja eine tolle Performance hingelegt, ich möchte auch so einen Stein haben. Und genau an der Stelle grätschen wir rein und sagen, jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen, macht das wirklich Sinn, sich so einen Stein, der schon richtig im Preis sehr teuer ist, der einen phänomenalen Preisanstieg erlebt hat, diesen Stein zu kaufen? Oder gibt es vielleicht eine Fundstätte aktuell, die vergleichbare Qualitäten findet wie diese Rubine aus Burma, wo aber die Preise noch attraktiv sind, wo sie noch unterbewertet sind, wo wir noch nicht diesen Hype haben, weil noch in dieser Fundstelle noch Rubine gefunden werden? Und das ist bei Rubinen relativ einfach, weil wir haben genau noch eine nennenswerte Fundstätte übrig auf diesem Planeten und das ist Mosambik. In Mosambik bedient aktuell 90%, über 90% der weltweiten Nachfrage nach diesen Rubinen in Investment Grade, in diesen hohen Qualitäten. Und da sind die Preise noch unterbewertet, sagen wir. Und hier setzen wir natürlich ganz klar auf die Verknappung, die irgendwann mal, wir können nicht sagen ganz genau wann, aber sie wird irgendwann mal eintreten. Und wir sagen jeden Edelsteininvestor, genau das ist deine unternehmerische Wette, wenn du einen Rubin aus Mosambik, einen Rubin aus Burma vorziehst, dass du hier Wertsteigerungspotenzial noch ausreichend hast. Und da freuen wir uns, wenn wir den Anleger begleiten können. Und unsere Strategie ist aufgegangen in den letzten Jahren. Wir haben beim Rubin aus Mosambik teilweise über 100% Preissteigerung erlebt. Jetzt sagt der eine oder andere wieder, okay, setzt sich das in die Zukunft sofort? Ja, das wird sich so fortsetzen. Ich kann nicht über Preissprünge sprechen, das ist unseriös, aber noch wird in Mosambik gefunden. Die Fördermengen sind aber leicht rückläufig. Man versucht zwar dagegen zu steuern, aber das Angebot ist nun mal begrenzt beim Farbedelstein, ist rückläufig und die Nachfrage ist ungemessen groß, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben.
Okay, also lass uns mal noch bei Mosambik bleiben ein bisschen. Mhm. Ich weiß ja, dass du vor einiger Zeit dort vor Ort warst und du durftest ja als deutsches Edelsteinkontor, als verlässlicher Partner und ich glaube als einer der ersten europäischen Händler kürzlich in den Sicherheitsbereich einer der größten Rubinminen der Welt gelangen.
Mhm. Ja.
Was hast du denn dort erlebt und gelernt und was kannst du unseren Zuhörern hier Interessantes mitteilen?
Ja, wir hatten tatsächlich die Gelegenheit, die größte und bedeutendste Rubinmine der Welt zu besuchen. Ist auch einer unserer Partner, wo wir gerade die Rubine ab 3, 4, 5 Karat, also die großen und seltenen Rubine herbekommen. Die Montepuez Ruby Mining in der Cabo Delgado Region im Norden von Mosambik. Das ist eine Tochtergesellschaft von Gemfields. Gemfields ist ein britischer Bergbaukonzern mit Sitz in London und Südafrika. Und dieser Konzern ist ein großer Player für den Abbau von Smaragden und auch Rubinen und betreibt eben in der Cabo Delgado Region die größte Rubine. Da sind 1300 Angestellte beschäftigt, oh, zu 95% direkt aus Mosambik stammend auch. Also Einheimische, die da ihr Lohn und Brot haben. Und die befinden sich allerdings im Norden in einem Krisengebiet, muss man schon sagen. Das heißt, wir hatten leider keine Erlaubnis, mit dem Auto hinzufahren, sondern wir mussten eine Maschine chartern und mussten einfliegen, sonst hätten wir keine Sicherheitsfreigabe bekommen. Das heißt, wir sehen schon, dass auch in Mosambik es Regionen gibt, die sicher sind und die weniger sicher sind. Und in der Cabo Delgado Region hat man Probleme mit illegaler Einwanderung aus dem Norden, aus Tansania, sind in den letzten 1, 2, 3 Jahren sehr, sehr viele illegale Einwanderer gekommen, die dort illegales Mining betreiben. Das ist auch einer der größten Herausforderungen, die MRM dort zu bewältigen hat aktuell. Und wir sind dort als Edelsteinhändler empfangen worden, als einer der ersten Edelsteinhändler überhaupt. Wir hatten im Januar das grüne Licht bekommen. Normalerweise ist man eher zurückhaltend mit Gästen, die mit einem Kamerateam kommen, denn wir wollten ja eine Dokumentation drehen und haben um Dreherlaubnis gebeten. Das heißt, einmal zu besuchen ist die eine Seite, aber mit dem Kamerateam zu kommen, das ist dann immer noch mal eine Herausforderung. Und da hatten wir das Glück, dass wir die Drehgenehmigung hatten, haben auch wunderbare Bilder aufgenommen und ja, die Eindrücke waren das ist eine andere Welt. Also das, wenn man da hinkommt, ja, Afrika ist ein wunderschönes Land. Wir sind geflogen mit der Cessna über unberührte Natur und man hat dort ganz schnell vergessen, dass dort unten eigentlich ein Krisengebiet ist, wo es jetzt mal zu politischen Unruhen kommt. Und dann landet man plötzlich in einem abgeschotteten Bereich und ist in einer anderen Welt. Und da werden ja im Bergbau mit entsprechend großen Maschinen sehr viel Erdmassen bewegt. Es wird Gestein herausgebrochen, was über Förderbänder dann verkleinert wird, sukzessive, bis am Ende des Tages dann ja nach vielen Tonnen Gestein, was man verkleinert hat, aufgebrochen hat, irgendwann mal die Rubine rausgelesen werden. Und wir waren direkt in der Verteilerstation, wo die Rubine dann ankommen, wo sie ausgelesen werden, wo sie kategorisiert werden, wo sie zugeordnet werden und wo sie auch verpackt werden, und konnten da auch die Produktion der letzten 2 Monate in Augenschein nehmen. Also man muss wissen, noch als Zahl, vielleicht dazu noch eine Zahl, dass mit über 90% oder über 90, man sagt glaube ich 96% der Umsätze, die MRM erzielt, machen sie mit 6% der Steine, die sie finden. Hm. Da sieht man dieses Verhältnis. Das sind, die 6% sind genau diese hochwertigen Steine, die für uns so von Interesse sind, die wir haben wollen. Und da habe ich unter anderem einen Stein in der Hand gehabt, 13 Karat Rohstein, Rohrubin. Man hat schon gesehen, tolle Farbe, tolles Vivid Red, ein lebendiges Rot. Ein großer Stein, ich durfte den anfassen, wir durften nur so filmen, dass kein Sicherheitsbereich in der Kamera zu sehen ist. Also mussten da spezielle Positionen einnehmen. Und das ist dann schon ein Erlebnis für einen Edelsteinhändler, wenn man so nah ran an die Wertschöpfungskette rückt und dann direkt die Steine begutachten kann, die für uns von Interesse sind. Und wir sind gerade auch in Gesprächen, dort Ware wieder einzukaufen.
Wie tief unter der Erde wart er da?
Das ist im Tagebau. Im Tagebau.
Ach so.
Also ich habe Bergbau gesagt, okay, vor uns. Ne? Entschuldigung, das ist im Tagebau. Ja. Das heißt, okay, man trägt, dass man sich das vorstellen kann, in etwa 3 Meter Muttererde ab. Die ist sehr rötlich, also sehr eisenhaltige, rote Muttererde. Die wird abgetragen und darunter befindet sich in der Tiefe von 3 bis 7 Metern, 3 bis 10 Metern in etwa dieser Flöz, der in etwa... Also diese Seifen, das ist quasi das Entstehungsgestein, wo die Rubine sich befinden. Das ist ja sehr hartes Gestein, eine Dicke vielleicht von 3 Metern. Das wird herausgebrochen und dann wird das quasi mit Bulldozern abtransportiert. Dann kommt es in eine Förderanlage. Das ist ein Hochsicherheitsbereich. Da waren wir drin, das haben wir uns angeschaut. Da werden über Förderbänder die Steine verkleinert, bis sie am Ende des Tages ausgelesen werden.
Okay.
Und dann wird, sobald die Flöz abgetragen ist, wird die Mutterwerte wieder aufgetragen und es wird wieder renaturiert, ja, und wieder Natur wieder angesät und angepflanzt.
Okay. Jetzt haben wir ja über die großen Minen gesprochen, beziehungsweise du hast davon gesprochen. Jetzt gibt es aber ja auch den Gegenpart, die sogenannten Small-Scale Minings,
ne? Miners.
Oder wie sagt man
Small
das?
Small-Scale Miners, ja. Korrekt.
So sagt man, genau. Ja. Also das sind diese Einzelpersonen oder kleine Gruppen, mhm, die du auch eingangs erwähnt hast. Ein Bereich, der weltweit oft unterschätzt wird, aber eben für viele Millionen Menschen halt eine Lebensgrundlage darstellt.
Mhm.
Was hast denn du vor Ort über diese kleinen Minen erfahren?
Ja, unsere Partner sind ja tatsächlich ganz klassische Small-Scale-Miners. Mhm. Also 80% unserer Ware kommt aus dem Bereich der Small-Scale-Miners. Das sind Familienunternehmen, familiengeführte Unternehmen, kleine Bergbauunternehmen, die Lizenzrechte sich gesichert haben in einem speziellen Bereich, wo sie letztendlich diese rubinhaltige Schicht abbauen können und dann aufbrechen und dann die Rubine dort rauslesen und fördern. Mhm. Wir haben eine Partnerin, eine vertrauensvolle Partnerin, das ist die Maria Rubin. Das ist ein Name, der in Mosambik sehr, sehr bekannt ist. Maria Rubin ist eine Rubin-Legende in Mosambik. Sie hat als Kind sehr früh beide Elternteile verloren. einer der ärmsten Länder der Welt, mag man sich gar nicht vorstellen, was das als Vollweise bedeutet. Mhm. Da hat man eigentlich kaum noch Chancen, irgendwie nach oben zu kommen. Aber sie hat das dank ihres starken Glaubens. Sie sagt, sie hat wenig geschlafen und hat früh 2, 3, 4 Stunden einfach nur gebetet. Hat sie Hoffnung geschöpft und hat sich tatsächlich hochgearbeitet und hat sich im Bereich der Rubine sukzessive etwas aufgebaut. Also hat selber als Minenarbeiterin gearbeitet. Viele Frauen übrigens sind im Tagebau tätig in Mosambik, weil auf Frauen kann man sich verlassen. Das ist eine verlässliche Komponente.
Okay.
Sie sind auch in der Lage, Konflikte zu lösen, einfacher zu lösen. Und Frauen haben Kinder, die sie versorgen müssen. Und eine Frau findet immer Lösungen, findet immer Möglichkeiten, sich irgendwo durchzusetzen, wenn sie ihre Kinder ernähren will. Das heißt also, wir haben viele, viele starke Frauen auch wieder kennengelernt und die Maria Rubin steht da wirklich wie ein Fels in der Brandung, hält dort auch tolle Vorträge vor vielen Männern, um da eine Lanze zu brechen für Frauenrechte, um auch auf das Thema aufmerksam zu machen, dass Frauen dort ausgebildet werden müssen für das Mining, dass die Edelsteinkunde mit ausgebildet wird, damit auch jeder Minenarbeiter erkennen kann, was hat ein Stein von Wert, was sind mögliche Kaufpreise, was gibt's für Händlernetzwerke, wie kann man das am besten dann auch verkaufen. Und da ist die Maria Rubin wirklich jemand, der als Leuchtturm da steht. Das hat uns diesmal auch wieder sehr beeindruckt. Und wir haben uns dazu entschlossen jetzt, dass wir ein Buch schreiben wollen, gemeinsam ihre Lebensgeschichte veröffentlichen wollen. Denn ich habe gesagt, so eine Geschichte, das muss die Welt hören. Das ist ein Beispiel für Stärke, emotionale Stärke, Gottvertrauen. Und als Frau sich in so einem Land nach oben zu arbeiten, das ist eine sensationelle Geschichte. Und das sind genau die Geschichten, die hinter den Steinen stehen. Hm. Wenn ich heute einen Rubin habe, den ich in der Hand halte, ich habe vor uns gerade hier Ware selektiert, dann wird mir immer bewusster, welche Geschichten dahinter stehen und welche Menschen gerade von diesen Steinen ihre Existenz sichern, ihre Existenz aufbauen und vielen Menschen Lohn und Brot geben. Und die Maria Rubin hat da eine kleine Community aufgebaut, ist sehr respektiert, kümmert sich auch, dass die Kinder ihrer angestellten Frauen Schulbildung bekommen, versorgt sind, dass das alles funktioniert. Also das ist schön zu sehen, wie so ein kleines Ökosystem sich entwickelt hat, aufgebaut hat und von dem Rohstoff, was in der Erde in Mosambik liegt, lebt und sich eine Existenz aufgebaut haben.
Das klingt wirklich spannend. Nochmal eine Zwischenfrage vielleicht. Mhm. Macht es für mich als Anlieger jetzt einen Unterschied, ob ich bei einer großen Mine Kunde werde oder den Stein einkaufe oder von einem sogenannten Small-Scale-Miner? Gibt es da Preisunterschiede oder?
Nein, da gibt es für dich als Investor macht das keinen Unterschied. Wir achten in beiden Fällen darauf, dass die Herkunft und die Verzollung alles nach den Vorschriften, die in dem Land gültig sind, vollzogen werden. Und wir haben natürlich bei MRM ein großes Unternehmen, was natürlich in der Weltöffentlichkeit steht, als das größte Unternehmen. Das heißt also, die sind schon sehr, ich sag mal, den einen oder anderen Kritikpunkt ausgesetzt und sind sehr, sehr bemüht, auch nachhaltig zu arbeiten. Die unterstützen sehr, sehr viele soziale Projekte, sind einer der größten Arbeitgeber im Norden von Mosambik, zahlen horrende Steuern. Also die haben über 1 Milliarde Umsatz gemacht in den letzten Jahren und über 400 Millionen US-Dollar an Steuern gezahlt. Mhm. Und das ist halt immer der Punkt, Ronny, wo man natürlich sagt, okay, was kommt von diesen Steuergeldern dann wirklich wieder bei den Menschen, bei den Leuten an?
Ja.
Und das ist ja, bin ich als Deutscher auch momentan nicht in der Lage, mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil wir haben auch eine kleine Steuerverschwendungssucht in unserem Land.
Und ehrlich? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Es wirkt manchmal so, Ronny, ja. Und dann als weißer Europäer dann da mit dem Finger hinzuzeigen, das juckt immer mal, na, weil man sieht schon, wenn man so im Land unterwegs ist, dass wirklich die Regierung mehr machen könnte.
Ja.
Das sage ich jetzt einfach mal so, dass schon strukturelle Probleme vorhanden sind, die man auch von heute auf morgen nicht lösen kann, aber die es wert ist, auf alle Fälle anzugehen. Aber das geht halt alles in so einem Land in Zeitlupe.
Ja.
Und da freut man sich, wenn es da vorwärts geht. Wir engagieren uns auch da unten in einem oder anderen Projekt.
Ja.
Aber für den Anleger macht es keinen Unterschied, ob er jetzt wie einen Stein haben von MRM oder von den Small Scale Miners. Auch alle unsere Small Scale Miners Partner, mit denen wir da unten zusammenarbeiten, haben alle Lizenzen, die notwendig sind. Wir kennen die Arbeitsbedingungen da unten vor Ort. Das wird auch immer wichtiger, dass man vor Ort ist, damit man verlässliche Beziehungen hat und sich darauf verlassen kann, dass die Ware, die man dort bekommt, auch sauber und ordentlich gemieden ist nach den dort gültigen Vorschriften.
Also ist das schon dein Eindruck auch, dass viele Menschen, die dort arbeiten, auch letztlich profitieren vom Edelsteinabbau, oder?
Ja, absolut, absolut. Beide Welten liegen sehr eng beieinander. Man sieht auf der einen Seite natürlich Maria Rubin, ein wunderbares Beispiel, auch viele andere Player, die oder viele andere Familienunternehmen, die von dem Rohstoff, der dort in der Erde sich befindet, leben und sich eine Existenz aufbauen und davon profitieren. Das sehen wir, es wird Schulbildung ermöglicht, was vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellbar war, dass das Schulnetz so flächendeckend aufgebaut war. Es entsteht schon viel, keine Frage, aber man sieht eben auch auf der anderen Seite, dass auch so ein Land sich nicht vor illegalen Einwanderungen komplett befreien kann. Und diese illegalen Einwanderer, die gerade aus dem Norden von Tansania reinströmen, die sind teilweise sehr aggressiv, die haben keine lokale Verbundenheit, sondern die kommen aus Armut und wollen irgendwie einen Teil von dem Kuchen abhaben. Ja. Das geht aber nun mal nicht. Es können halt nicht alle von diesem Kuchen profitieren, sondern es muss in erster Linie mal die Menschen davon profitieren, die in diesem Land leben, ja, und die auf diesen Rubinschätzen wohnen und dass die eine Existenz sichern können. Und es reicht eben nicht für alle. Es ist halt dann immer zu wenig.
Ja, klar. Ja, ja. Was hat sich denn seit deiner Reise in deinem Bewusstsein getan? Was ist denn da anders als vor deiner Reise nach Mosambik? Merkst du da was? Guckst du auf Sachen anders drauf?
Ja, lieber Ronny, das ist eine gute Frage. Das, was mich natürlich beeindruckt hat, ist, welche Stärke Frauen entwickeln können, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, Kinder haben, Kinder versorgen müssen und sich nicht mit einem Nein zufrieden geben, sondern dann weiter nach Lösungen suchen. Und zwar so lange, bis sie es gefunden haben. Da erinnere ich mich hin und wieder mal dran, wenn ich mich hier mit Herausforderungen rumschlagen muss und mir sage, ja, Chris, komm runter, schwamm drüber, es eilt ja nicht, es löst sich auch und es ist nicht lange so, dass es irgendwie ein Problem ist, was ich jetzt übermaßen ernst nehmen sollte.
Okay.
Also man sagt sich dann selber, man kocht sich selber so ein bisschen runter wieder, ja, lernt die Dinge im Leben, die ein richtiger oder besser einzuordnen oder den richtigen Stellenwert festzulegen. Das verändert einen schon, wenn man in diesen Ländern unterwegs ist, dass man mit Bescheidenheit, mit wenig auch zufrieden sein kann. Ja, daran erinnere ich mich gerne zurück. Das versuche ich mit einfließen zu lassen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass ich schon sage, okay, jede Hilfe in diesem Land da unten ist eine gute Hilfe. Auch wenn es nur kleine Dinge sind. Wir haben jetzt ein Projekt angeschoben, wo wir gesagt haben, wir wollen da unten mithelfen, den Veredelungsprozess, sprich das Schleifen der Rubine im Land mitzuentwickeln, mit aufzubauen. Da sind wir gerade dabei, daran Kooperationen zu schließen, weil es werden bis jetzt nur Rohsteine exportiert. Das ist in der Edelsteinwelt eigentlich kommt das sehr, sehr selten vor, weil jedes Land von Haus aus möchte, dass die Wertschöpfungskette, dieser Veredelungsprozess im Land bleibt, weil damit ja Arbeitsplätze einhergehen, weil damit ja höhere Steuereinnahmen einhergehen und auf allen Gebieten das Land profitiert. Und Mosambik hat in den letzten 16 Jahren 21 Schleifer ausgebildet. 21, das ist, ich sag mal, wenn man jetzt nach Ida Oberstein guckt, das bilden die jetzt, ich sag mal, in einem Vierteljahr aus. Mhm. Ja. Mhm. Und das reicht natürlich lange nicht, um irgendwie die Rubine auch da zu veredeln und zu schleifen. Und da versuchen wir mitzuwirken, weil wir auch darin zum einen sehen, dass dem Land da geholfen wird, auf der einen Seite, aber natürlich auch im Eigeninteresse mitwirken, weil wir sehen, wenn dort der Schleifprozess, Veredelungsprozess in Mosambik bleibt, dann werden auch langfristig die Preise steigen. Dann werden wir auch mitorganisieren, dass Preise weiterhin steigen und dass auch der Rubin aus Mosambik als Marke, als herausragende Marke für ein Luxusprodukt den Stellenwert und den Platz einnehmen, den es verdient hat. Und wenn wir da mitwirken können, das war auch mein Anspruch, wenn ich da mit Behörden gesprochen habe und wir Interviews gemacht haben für unsere Doku. Ich möchte natürlich auf Herausforderungen hinweisen, aber ich möchte auch einen positiven Ausblick zeigen, was möglich ist, wenn man hier diesen Rohstoff weiter veredelt und ihn als Marke international weiter etabliert und positioniert, dann können alle davon profitieren. Mhm. Und das ist auch der Anspruch an unsere Doku. Und damit bin ich eigentlich immer auf offene Ohren gestoßen. Wir haben viele neue Freundschaften wieder geschlossen, Kooperationen geschlossen und blicken da sehr, sehr positiv in die Zukunft.
Ein schönes Fazit und Schlusswort. Chris, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Das ist immer wieder schön, dass ich da auch mal ein Update bekomme. Ich habe zwar so ein rudimentäres Wissen, nicht mal annähernd so viel, weiß ich so viel darüber wie du. Aber es ist immer wieder toll, da auch zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und vor allem, dass du dich eben nicht nur für die unternehmerische Seite dort interessierst, sondern eben vor allem auch um das Soziale mit berücksichtigst. Finde ich total wichtig, weil man muss neue Strukturen dort bauen, man muss neue Strukturen schaffen, weil irgendwann ist sicherlich in der Erde nichts mehr zu finden, was die Leute dann dort vor Ort verkaufen können oder weitergeben können. Ja, da muss man schauen, dass man andere Möglichkeiten schafft, damit es da weitergehen kann.
Absolut.
Also lieber Chris, vielen Dank. Das waren wirklich spannende und wirklich auch wertvolle Einblicke in dein Fachgebiet. Für alle, die mehr über dich und Edelsteine erfahren möchten, verlinke ich selbstverständlich deinen Kontakt in der Folgenbeschreibung. Noch eine kurze Frage. Du hast gerade diese Doku erwähnt. Gibt es das demnächst irgendwo zu sehen?
Ja, es wird es zu sehen geben. Wir haben als Veröffentlichungstermin den 1.10. diesen Jahres. Da gibt es bei uns eine Veranstaltung, Inside the Stone heißt die, findet statt am Flughafen Jahnsdorf. Und da wollen wir gerne unseren Trailer vorstellen und auch unsere Doku vorstellen. Das ist mal, du weißt, wie es ist, Ronny, ein Termin, den man motiviert setzt, in der Hoffnung, ihn einhalten zu können.
Ja.
Unser Team arbeitet schon dran an dem Schnitt. Es ist unfassbar viel Arbeit. Wir haben gigantisches Material mitgebracht. Und ich hoffe, dass wir den 1.10. halten können. Wir werden aber auf alle Fälle alle, die in unserem Newsletter angemeldet sind, darüber informieren und dran teilhaben lassen.
Sehr schön. Lieber Chris, herzlichen Dank. Alles Gute und bis bald mal. Ja?
Danke.
Mach's gut. Tschüss.
Mein Lieber, macht's gut.